Herzlich willkommen zum Vintage Computing Festival 2020. Mein Name ist Eva Kudras. Ich leite hier am Deutschen Technikmuseum den Sammlungsbereich Mathematik und Informatik. Und seit 2017 bin ich auch Mitorganisatorin des Vintage Computing Festivals. Und gerade hier war es sehr oft so in den letzten Jahren beim Vintage Computing Festival, dass mich Leute angesprochen haben und gefragt haben, wie das denn aussehe mit meiner Sammlung. Also man sieht ja hier im Museum nur einen kleinen Teil der vielen, vielen Objekte, die wir haben. Welche Lücken gibt es in der Sammlung? Also es waren auch gerade Computersammler, die selber Interesse daran hatten, Sachen auch mir zu geben oder der Sammlung zu übergeben. Und die dann gefragt haben, ja, gibt es so eine Wunschliste? Gibt es Lücken, die gefüllt werden sollten? Und das ist tatsächlich eine Frage, die man nicht so leicht so nebenbei in einem Festivalgespräch klären kann, sondern umso mehr freue ich mich, dass es jetzt möglich ist, dass ich einfach mal diese Sammlung hier vorstelle und das Konzept auch vorstelle und auch mögliche Desiderate, um so ein bisschen klarer zu machen, wie das Sammeln von Computern im Museum beziehungsweise speziell hier im Technikmuseum funktioniert. Ja, ich bin ein bisschen wehmütig hier in unserem Vortragsraum, wo ja in den letzten Jahren auch immer die Vorträge stattgefunden hatten. Aber jetzt hier ohne Publikum, eine kleine Erinnerung an die letzten Jahre. Die Winkelkatze habe ich mitgebracht. Ansonsten hoffe ich, dass wir 2021 hier wieder vor Ort sein können. Und denke, wir werden auch mit diesem virtuellen Vintage Computing Festival viele neue Erkenntnisse und Inspirationen bekommen. Und einen Teil des Vortrags werde ich jetzt hier halten und den anderen Teil in unserem Außendepot, weil ich auch Objekte zeigen werde, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Wichtig ist vorweg, dass die Informatiksammlung nicht für sich alleine steht, sondern eigentlich eine Art Puzzlestück ist in einer größeren Sammlung eben der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin, und diese Sammlung umfasst etwa 150.000 Objekte, davon auch zahlreiche Großobjekte. Eines der bekanntesten Großobjekte, die wir in der Sammlung haben, ist vermutlich hier der Rosinenbomber, also das Flugzeug, das am Dach unseres Museums hängt, als Erinnerung an die Luftbrücke von den USA nach West-Berlin. Dieses Objekt gehört zum Sammlungsbereich Luft- und Raumfahrt. Und von diesen Sammlungsbereichen gibt es 10 Stück im Deutschen Technikmuseum. Zum Beispiel Druck und Papier, Schifffahrt und Nautik, Handwerk und Produktion. Also verschiedene Sammlungsbereiche. Und eben einer davon ist der Bereich Mathematik und Informatik. Und die Ursprünge der Sammlung Mathematik und Informatik liegen eigentlich noch vor der Gründung des Museums selbst. Es gab Anfang der 80er Jahre einen Verein. Dieser Verein, Verkehrsmuseum Berlin e.V., hatte es sich eben zur Aufgabe gemacht, ein Museum für Verkehr und Technik in Berlin zu gründen, und hat dann, also im Vorfeld dieser Gründungsphase, eine Sonderausstellung schon gemacht mit mechanischen Rechenmaschinen und dafür eine kleine Sammlung schon zusammengetragen. Diese Sammlung wurde dann nach der wirklichen Gründung des damaligen Museums für Verkehr und Technik 1983 systematisch erweitert und umfasst heute ungefähr 4.000 Objekte. Dieser Bereich hieß ursprünglich Mess-, Regel- und Datentechnik, später dann Rechen- und Automationstechnik und seit 2011 Mathematik und Informatik. Das zeigt auch so ein bisschen unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte, aber vor allem natürlich auch begriffliche Trends, die in diesem Bereich, ja, also hat sich ja in den letzten 35 Jahren, sage ich mal, sehr viel getan, und das bildet sich auch in diesem Sammlungsbereich ab. Im Gegensatz zu privaten Sammlern, die ja sehr spezialisiert sammeln können, also zum Beispiel nur Analogrechner oder nur Commodore-Computer, ist die Sammlung des die Informatiksammlung des Technikmuseums inhaltlich und zeitlich sehr, sehr breit gefächert. Und das soll sie auch sein. Also sie soll ja eine Art, sage ich mal, Kulturgeschichte der Technik im Bereich der Informatik abbilden. Und da gibt es eben sehr viele Gebiete, die auch abgedeckt werden sollen. Das älteste Objekt dieser Sammlung ist beispielsweise eine Hafenuhr von 1790. Der neueste Objektzugang, der Prototyp eines smarten Rollstuhls, der 2016 noch bei einem Forschungsprojekt der FU Berlin im Einsatz war. Aber bevor ich jetzt zu den Details komme, möchte ich erstmal die Sammlung noch mal etwas systematischer vorstellen. Also sie ist in 6 Kategorien gegliedert. Rechenmaschinen und Rechenhilfsmittel, Automaten und Roboter, Großrechenanlagen, Personal Computer, Netztechnologien und Smart Devices und Software. Also das sind erstmal so die groben Schubladen. Wir nennen das Sammlungsgruppen, in denen wir die Objekte sozusagen verorten. Und auf diese 6 Kategorien werde ich jetzt kurz eingehen und dann ein paar Beispiele dazu zeigen. Also die Kategorie Rechenmaschinen und Rechenhilfsmittel umfasst so ungefähr 1000 Objekte. Das ist also ein relativ großer Bestand innerhalb dieses Sammlungsbereichs. Vor allem mechanische und elektrische Geräte zur Automatisierung des Rechnens, aber auch mathematische Instrumente, Tisch- und Taschenrechner und Lernmaterialien zur Vermittlung von Mathematik und Informatik. Das ist eine ganz besondere Rechenmaschine. Sie stammt aus den 1920er Jahren und ist so in den Kontext der Reformpädagogik der Weimarer Zeit einzuordnen. Ein Lehrer aus Gütersloh hat diese Maschine entwickelt, weil er gesagt hat, er möchte, dass alle Kinder rechnen lernen und am leichtesten funktioniert das mit den Fingern. Also das Fingerrechnen hat er wirklich als Methode, auch als sinnliche Methode angepriesen und hat dann aber auch eine Maschine entwickelt, wo man das den Kindern gut zeigen kann. Und zwar eben mit sozusagen einmal die beiden Finger der Hand, also die Zehen nebeneinander, und dann hat er noch so wie Handschuhe sozusagen konzipiert, damit man eben zum Beispiel auch die Subtraktion ganz leicht sich veranschaulichen kann. Ich mache mal ein Beispiel, 9 minus 3, also gehe ich erstmal von den 9 Fingern aus und jetzt haben alle noch eben die Handschuhe an und dann klappt man einfach von 3 Fingern quasi die Handschuhe nach unten und dann sieht man sowohl die Ausgangszahl, also die 9 bleibt bestehen, im Gegensatz zu, wenn man eben selbst mit den eigenen Fingern rechnet oder auch mit diesen Kugelrechenmaschinen, die damals üblich waren. Und man kann sich aber das Ergebnis sehr leicht veranschaulichen. Und der Lehrer damals hat eigentlich einen relativ großen Einfluss auf die Reformpädagogik der 20er Jahre gehabt. Trotzdem ist bis heute das Fingerrechnen stark umstritten. Aber das ist eigentlich die einzige wirklich digitale Rechenmaschine unserer Sammlung, weil sie wirklich im Ursprung auf den Fingerdigitus sozusagen hinweist. Der Bereich Automaten und Roboter umfasst eigentlich so die ältesten Objekte meines Sammlungsbereichs. Also vor allem eben den Bereich Musikautomaten, alles was mit Stiftwalzen betrieben wurde, alle Spielwerke, die sozusagen in Form von so einer mechanischen Programmierung schon auf die spätere Informatik quasi hinweisen, die gehören hier zu diesem Sammlungsbestand. Und auch das, was ich ganz am Anfang erwähnte, das älteste Objekt der Sammlung, diese Hafenuhr von 1790, ist verbunden mit einem Spielwerk, also einer Stiftwalze, die je nach Uhrzeit unterschiedliche Musikstücke abspielte. Das ist eines unserer Exponate aus dem Bereich der Automaten, also ein Spielautomat, eine Puppe von ungefähr 1820 aus der Zeit des Biedermeier. Und wenn man die jetzt anstellt, was ich gleich mache, dreht sie sich und spielt ein Stück ab mit einer Stiftwalze, die hier im Gehäuse verborgen ist. Im Bereich der Roboter ragt eine Sammlung von ungefähr 300 Spielzeugrobotern heraus. Hier sieht man ein paar davon. Also diese Spielzeugroboter beleuchten natürlich vor allem so die Alltagskultur rund um den Roboter und auch die Rezeption eben in Spielzeugwelten, in medialen Welten. Die Besucher und Besucherinnen des Technikmuseums kennen diese Sammlung auch aus dem Eingangsbereich im Hauptgebäude des Technikmuseums. Direkt, wenn man reinkommt, sieht man da einen Großteil dieser Sammlung präsentiert. Aber über diese Spielzeugroboter hinaus haben wir noch weitere unterschiedlichste Roboter in der Sammlung, die wir leider nicht zeigen können bisher. Vor allem eben Industrieroboter, also aus den 1980er Jahren, aus der Produktion sowohl in West- als auch in Ostdeutschland haben wir Industrieroboter und auch Forschungsroboter aus der TU und der FU Berlin. Das ist ein Ausbildungsroboter aus den 1980er Jahren. Studierende haben da gelernt, wie man Industrieroboter programmiert. Und der funktioniert auch. Ich stelle den mal an. Jetzt starte ich so ein Testprogramm. Das hier ist auch ein Roboter aus den 1980er Jahren, Industrieroboter von den VW-Werken in Hannover. Bisschen größer als der gerade und leider ist jetzt so auch nicht funktionsfähig vorzuführen. Aber er hat im Museum gestanden und wurde vorgeführt. Schon vor der Gründung des Museums hat Otto Lührs damals, ein Mitarbeiter, einen Brief an die Volkswagen-Werke geschrieben, weil gerade Volkswagen sich halt sehr hervorgetan hat mit der menschenleeren Fabrik und eben Automatisierung im Industrieprozess. Und er schrieb, wir wollen unbedingt einen Roboter von Ihnen ausstellen, um auch die Wechselwirkungen von Gesellschaft und Technik darzustellen und wie sich das auf die Arbeit auswirkt, hat auch nicht verhohlen, dass es eher eine kritische Ausstellung sein soll. Nichtsdestotrotz hat Volkswagen dem Deutschen Technikmuseum diesen Industrieroboter zur Verfügung gestellt und im Foyer des Museums stand dann dieser Roboterarm und hat Klötzchen auf Tischen verteilt, um eben zu demonstrieren, wie intelligent damals die Roboter schon waren. Man mit einem Greifarm, ich zeige das jetzt hier mit so einem Ersatzarm, eben der hat dann diese Klötze gegriffen und hat die dann jeweils hier in diesen verschiedenen Feldern in die richtige Stelle sozusagen immer gedreht und alle Klötze sozusagen in diesem Rahmen verteilt. Trotz dieser vielfältigen Objekte in dem Bereich ist es so, dass tatsächlich da noch viele Bereiche auch wieder nicht abgedeckt sind. Also es besteht der Wunsch, diesen Bereich auf jeden Fall zu erweitern. Es gibt momentan ja auch noch keine Dauerausstellung zum Thema Robotik und auch mit Blick auf eine solche Dauerausstellung soll der Sammlungsbereich Robotik auf jeden Fall in den nächsten Jahren fortgeführt und erweitert werden. Zeitlich zum Beispiel gibt es bisher kaum Roboter aus der Zeit vor 1980 und so von den Einsatzgebieten her fehlen eben auch alle Roboter, die Service-Roboter, Spezialroboter für zum Beispiel militärische Einsätze, Bombenentschärfung und Ähnliches. Also es gibt eine unglaubliche Vielzahl von Anwendungen und eben der Bestand an Industrierobotern, den wir haben, der ist zwar spannend, aber bildet natürlich nur einen sehr kleinen Einsatzbereich von Robotik ab. Den nächsten Bereich, den ich jetzt vorstellen möchte, ist der Großrechenanlagen. Also das betrifft sozusagen alle Anlagen zur Datenverarbeitung im 20. Jahrhundert. Beginnt so bei den elektromechanischen Lochkartenanlagen um 1900 bis hin zum Supercomputer Cray von 1985 und darüber hinaus moderne Servertechnik. Das gemeinsame Merkmal dieser Großrechenanlagen ist, dass sie eben durch spezialisiertes Fachpersonal bedient werden mussten und eben in Wissenschaft, Militär und Wirtschaft vor allem zum Einsatz kamen. Ein Highlight der Sammlung im Bereich der frühen Digitalcomputer ist der erste Computerprototyp von Konrad Zuse, also die Z1, die Konrad Zuse speziell für das Museum nachgebaut hat und überhaupt der ganze Bereich der Maschinen rund um die Zuse KG, also die von Konrad Zuse gegründete Firma, bilden einen Schwerpunkt. Also hier sieht man jetzt zum Beispiel einen ausgestellten Z22 in eine Röhrenrechneranlage, die eben so die computertechnologischen Innovationen auch der 1950er und 1960er Jahre ganz gut abbildet. Was auch in dem Bestand vorhanden ist, sind die heutzutage eher wenig bekannten Analogcomputer. Also beginnend mit dem Nachbau des ersten elektronischen Analogcomputers von 1941, den auch wiederum der damalige Erfinder in den 80er und Anfang der 90er Jahre für das Deutsche Technikmuseum nachgebaut hat, also von Helmut Hölzer, ein erstellter Nachbau, aber auch wirklich Originale aus den 50ern und 60ern, in denen man auch so die ganzen universitären Arbeiten, die das, was in den Forschungsinstituten damals passiert ist, zeigen konnte. Also vieles auch verbunden mit Archivmaterial aus der damaligen Zeit. Vieles aus dieser Sammlungsgruppe der Großrechenanlagen hat auch einen Berlin-Bezug. Also das damalige Museum für Verkehr und Technik war eben in den 80er Jahren und dann auch Anfang der 90er erster Ansprechpartner für West- und dann auch für die Ostberliner Institute und Unternehmen, wenn die eben ausgesonderte Rechenanlagen abgeben wollten. Also das ist ein früher Transistorcomputer von Control Data, der 1604A, und zwar also Anfang der 60er Jahre produziert. Und das Spannende daran ist aber nicht nur, dass es einer der frühen transistorierten Computer ist, sondern dass er in der DDR in Nutzung war. Also die DDR hat 3 von diesen Computern gekauft noch in den 60er Jahren, als es noch keine so COCOM-Bestimmungen gab. Also es gab ja mal eine Phase, wo keine Hochleistungstechnologie in die DDR verkauft werden konnte. Das war noch davor. 6,5 Millionen D-Mark hat einer von diesen Computern gekauft. Also das ist jetzt natürlich nur die Zentraleinheit von der größeren Anlage. Und nachdem die da in der Hochtechnologie auch in der DDR im Einsatz war, kam diese Maschine speziell nach Cottbus zur Metallaufbereitung und wurde dort in den 80er Jahren, und zwar bis 1991 noch, für die betriebliche Abrechnung verwendet. Also ein Rechner, der eine wirklich lange Nutzungsgeschichte hat. 16.04.91, angeblich um 16.04 Uhr, wurde der Rechner dann aus dem Werk heraus hier ins Technikmuseum nach Berlin gebracht. Wir haben jetzt auch versucht, das zumindest noch zu erhalten, diese schöne Kreideschrift, die da drauf ist. Und wenn man jetzt hier einmal reinschaut, ist natürlich sehr beeindruckend zu sehen, einfach diese großen Peripherenspeicher und dann auch die vielen, vielen Platinen. Und wie gesagt, das ist jetzt natürlich nur die Zentraleinheit von einer größeren Rechenanlage. Hier in dem Bereich sind eben die ganzen Peripheriegeräte auch aufgestellt. Die Konsole ist noch erhalten, Bedienpult und so weiter. Ein wirklich schönes Zeugnis der Computerkultur sozusagen der 60er Jahre und mit dieser Nutzungsgeschichte in der DDR auch ein ganz spezielles Stück. Einen Bereich, den ich jetzt vorstellen möchte, ist der wahrscheinlich derjenige, der jetzt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Vintage Computing Festivals am meisten interessiert. Das sind die Personal Computer, also alle die für den persönlichen Gebrauch entworfenen Computer seit Mitte der 1970er Jahre ungefähr. Also eben Nutzung in der Freizeit im Büro, als Bausatz für Hobbybastler oder auch als Fertigprodukt für alle. Der Schwerpunkt in diesem Bereich sind die Homecomputer von 1980 bis 1995. Da passt hier der 1 Millionste C64, der in Deutschland produziert wurde, von 1986 natürlich sehr gut rein. Aber neben Personal Computern im engeren Sinne gibt es in dem Bereich auch Workstations, Laptops, Handhelds und Spezialformen, sowas wie Übersetzungs- oder Schachcomputer und sämtliche Peripheriegeräte, Drucker und so weiter. Darüber hinaus gibt es auch noch eine Sammlung von so Prozessorentypen und Objekten, die aus der Produktion der Mikroelektronik stammt, also elementare Bauteile, Materialien und Ähnliches, die auch den Herstellungsprozess von Computern nachvollziehbar machen. Der Bestand unserer Personal Computer ist schon sehr umfangreich. Es wird nicht mehr sehr viel ausgeweitet. Vor allem im Bereich der Apple Computer haben wir in den letzten Jahren eigentlich viele Modelle auch noch in die Sammlung aufgenommen und machen jetzt eigentlich nur dann eine Erweiterung der Sammlung, wenn es eine besondere Nutzungsgeschichte hinter dem Objekt steht. Das heißt, wir setzen uns jetzt nicht hin und schauen bei eBay, welches Modell fehlt uns noch und wo könnte man das vielleicht noch ergänzen, sondern schauen, dass wir Kontakt zu bestimmten Nutzungsgruppen bekommen oder, wenn es gut läuft, suchen die uns und kontaktieren die uns. In diesem Fall ist das zum Beispiel so gewesen, dass es ein Spezialcomputer für Blinde mit Sprachausgabe und Braillezeile von 1992 von dem deutschen Hersteller Baum, also David System 90, David Pro. Und die Vorbesitzerin dieses Computers ist eben auf uns zugekommen und hat gesagt, ja, ich habe damals mir für sehr viel Geld einen Spezialcomputer gekauft. Es war auch der erste, der hier in Deutschland überhaupt verkauft wurde von diesen Modellen und hat eben sehr viel in einem Interview auch sehr viel dazu erzählt, wie das ihre Arbeit als Psychologin, als erblindete Psychologin erleichtert hat. Und so eine Art von Nutzungskontext dokumentieren zu können und das in die Sammlung aufnehmen zu können, das ist jetzt für unsere Zwecke wichtiger, als bestimmte Modellreihen zu vervollständigen. Aus dem Bereich der Personal Computer habe ich jetzt einen Selbstbaucomputer aus dem Regal geholt. Ein, wie ich finde, auch sehr spannendes Stück, das mir der Schenkende als DDR-Laptop angekündigt hatte, als er mir eine E-Mail geschrieben hat zu diesem Stück. Und zwar ist das hier der Z1013, der in der DDR gefertigt wurde als Einplatinencomputer und den eben hier der Vorbesitzer zusammengestellt hat zu einem im Prinzip tragbaren Computer in einem Koffer, den er von seiner Oma bekommen hat, vom FDGB. Hat er dieses Ganze eingebaut, also die Platine, die ganzen Anschlüsse, auch noch für Joystick und eine Schreibmaschine, die man als Drucker verwenden konnte, hier ein größeres Netzteil, alles so Ende der 80er Jahre, 1987 hat er das gebaut und hat halt sämtliche Attribute des Westens, die ihm auch irgendwie wichtig waren, damit draufgepackt. Also zum Beispiel dieser Philips-Aufkleber gehört überhaupt nicht zu diesem Netzteil, sondern wurde sozusagen als, um dieses Ding besonders cool zu machen, da eben noch draufgepackt. Und also alle Teile sind natürlich eingefügt, also eben hier ist diese Platine eingebaut. Und alles andere musste man aber selbst hinzufügen als Computerbastler eben in der DDR, wobei es auch im Westen natürlich diese Bausätze gab. Hier war eine Tastatur von der Modelleisenbahn verbaut. Also das ist was zusammengestückelt wurde sozusagen. Was jetzt hier noch fehlt, ist der Monitor. Da wurde der Fernseher der Familie verwendet, wo der Vorbesitzer auch geschrieben hat, sehr zum Leidwesen seiner Familie, hat er den dann ständig belegt. Und für das Einspielen der Programme gab es noch einen Kassettenrekorder, der dann eben hier auch angeschlossen werden konnte. Und das Spannende natürlich aus der, sage ich mal, Perspektive der Computergeschichte ist dieses, dass man sich den Computer richtig aneignen musste. Das ist halt zu dieser Zeit und mit einem gewissen Budget einfach nur die Möglichkeit gab, über Selbstbaucomputer einen eigenen Computer zu besitzen. Und es eigentlich auch darum ging, sich vor allem mit dem Computer als solchen zu beschäftigen. Also auf die Frage hin, was jetzt der Vorbesitzer, was er dann damit gemacht hat, hat er nur gesagt, naja, er hat das zusammengebastelt und sich daran gefreut, dass es funktioniert. Natürlich Spiele gespielt, Basic und Forge-Programmierung gemacht, aber es ging eigentlich vor allem darum, sich mit dem Computer als solchen zu beschäftigen. Den nächsten Bereich, den ich vorstellen möchte, das sind die Netztechnologien und Smart Devices. Diese Kategorie haben wir eigentlich erst vor ein paar Jahren noch in den Sammlungsbestand aufgenommen, und zwar in der Vorbereitung zur neuen Dauerausstellung des Netz wurde nochmal klar, dass eigentlich die gesamte Technologie in dieser Verschmelzung von Nachrichtentechnik und Computertechnik in dieser IoT, in diesem IoT-Bereich nicht so deutlich abgebildet sind. Also in der Nachrichtentechnik gab es zwar einzelne Sachen, die gesammelt worden sind, BTX und ähnliche Phänomene, aber dass diese gesamte Technik und Entwicklung von Kommunikations- und Informationsnetzwerken auch im Bereich Informatik und der Informatiksammlung nochmal stärker gesammelt werden sollte, das war erst dann eine Entscheidung vor 6 oder 7 Jahren. Und das ist zum Beispiel ein Objekt, was dann in die Sammlung aufgenommen wurde, also das Prototyp von einem Kryptophon. Und dieses Kryptophon hat der Berliner Hackathon entwickelt. Oder aber auch Google Glass, also eine Entwicklung, die in den Nullerjahren und Anfang der 2010er Jahre noch relevant war, aber momentan erstmal zum Stoppen gekommen ist. Also eine smarte Brille von Google. Man sieht aber an diesen Objekten schon, dass dieser Bereich Netztechnologien, Smart Devices beim Blick auf gegenwärtige und zukünftige Trends vermutlich immer relevanter wird. Also Internet der Dinge, Industrie 4.0 und ähnliche Stichworte lassen uns schon eigentlich vermuten, dass man an der Stelle in Zukunft relativ viele Objektkategorien auch sammeln wird, die eben die zukünftige technische Entwicklung kennzeichnen. Eben auch verbunden mit dann Sensortechnik und künstlicher Intelligenz. Also viele technische Systeme werden in Zukunft autonom gesteuert werden oder selbstlernend weiterentwickelt. Und diesen Bereich wird man auch im Zusammenhang mit anderen Sammlungsbereichen, Mobilität oder Produktionstechnik weiter hier im Technikmuseum sammeln, weil das natürlich die zukünftige Technikentwicklung stark beeinflussen wird. Ich hatte ja ganz am Anfang des Vortrags erwähnt, dass der letzte Neuzugang hier der Sammlung ein intelligenter Rollstuhl ist. Und hier ist er. Jetzt sind wir hier in unserem Aufnahmeraum im Depot und das ist jetzt sozusagen der Zustand, wie das Objekt in die Sammlung aufgenommen wird. Dieser Rollstuhl ist erstmal ein ganz normaler, kommerzieller von Otto Bock gewesen, also einer, den man auch ganz schlicht steuern kann mit so einem kleinen Joystick, aber der an der FU Berlin in den Jahren 2011 bis 2016 mit ganz vielen verschiedenen Sensorsteuerungen ausgestattet wurde, also unten dieses gelbe Teil ist erstmal ein Laserscanner zur Hinderniserkennung, hier oben gibt es viele verschiedene Kameras, die auch während dieses Projektes zum Teil selbst entwickelt worden sind. Spezialkameras, die Indoor- und Outdoor-Navigation ermöglichen. Und in dem Rollstuhl ist auch noch ein Computer verbaut. Das heißt, der kann sich selbst verorten, der kann mit Karten navigieren. Und es wurde auch noch so ein Brain-Computer-Interface dafür gebaut, dass man ihn auch mit Gedanken steuern kann. Also verschiedene Möglichkeiten der Computertechnik und der Sensortechnik und der künstlichen Intelligenz dafür aufgewendet, um Menschen mit Einschränkungen das Leben möglichst komfortabel zu gestalten. So, die letzte Sammlungsgruppe dieses Bereiches ist der Bestand der Software. Klar, ohne Software sind alle Computer, Roboter, Netztechnologien und KI-Systeme relativ sinnlos. Aber wie in den meisten Computersammlungen wurde auch im Deutschen Technikmuseum Software bisher eher nicht gezielt bzw. strukturiert gesammelt, sondern gelangte als Beifang zur Hardware in die Sammlung. Der aktuelle Bestand besteht aus ungefähr 400 Konvoluten mit historischen Datenträgern von den Lochstreifen bis hin zu irgendwie noch neueren Festplatten über magnetische und optische Datenträger. Der größere Teil auf diesen Datenträgern, das sind Office- und Spielesoftware, aber es gibt auch Bestände mit Forschungsdaten, es gibt Steuerungsprogramme und auch historische Betriebssysteme. Das Ziel in diesem Bereich ist es weniger, den Bestand jetzt der historischen Software systematisch zu erweitern, sondern das wirklich strategisch und nachhaltig zu sichern. Denn das Wichtige ist, dass eben diese historische Software auf aktuelle Speichermedien migriert wird und auch mit Emulationen nutzbar gemacht werden kann. Ein Beispiel, das ich hier mitgebracht habe, ist ein Lochstreifen von SUSE's Graphomat Z64. Hier ist jetzt der Aspekt der Langzeitarchivierung nicht so kompliziert, weil es eben Löcher in Papier sind, die man ganz gut langfristig bewahren kann. Aber die Frage ist natürlich, was macht man damit? Also wie können die Daten heute interpretiert werden? Und in diesem Fall war es so, dass Clemens Krause vom Computermuseum Stuttgart ein Programm geschrieben hat, das diese Daten emulieren kann, also mit einem modernen Computer auslesen kann und man dann sehen kann, was sozusagen auf diesem Lochstreifen drauf war, also was dieser SUSE-Graphomat Z64 damit zeichnen konnte. Das ist nämlich hier so ein schöner Bundesadler gewesen. Die Sicherung und die Migration von historischen Datenträgern wurde hier schon begonnen, also im Bereich der Floppy Disks vor allem. Aber letztlich ist es notwendig, eine museumsübergreifende geeignete technische Infrastruktur erst einzuführen, um das wirklich nachhaltig zu machen. Also es gibt verschiedene Initiativen von der Gesellschaft für Informatik und auch vom Deutschen Museumsbund, aber bisher ist dieses Projekt noch nicht gestartet, dass man da wirklich diesen Bestand der Software, der historischen Software und auch der heutigen Software nachhaltig bewahren kann. Das sehe ich als eine der großen Herausforderungen für diese Sammlung. Wer in den letzten Jahren beim Vintage Computing Festival war, hat diese Wand wahrscheinlich schon gesehen oder Teile davon zumindest. Das ist aus den späten 80er Jahren eine Werbewand, Color Motion heißt sie, die wir hier für die Sammlung vom Technikmuseum geschenkt bekommen haben. Und das Tolle bei dieser Wand ist, dass dass eben die komplette Software, auch die historische Werbung, die da abgespielt wurde, erhalten geblieben ist und wir das alles bekommen haben, den Steuerungsrechner, das Modem, mit dem die Wand gesteuert werden kann. Und die Arbeitsgruppe Lebendige Technik hat jetzt in den letzten Jahren es tatsächlich geschafft, alle Module wieder zum Laufen zu bringen und eben auch die historische Software nachhaltig zu bewahren und hier auch dazu zu benutzen, diese Wand immer noch zu steuern. So, als letzten Punkt meines Vortrags möchte ich noch kurz auf die Weiterentwicklung der Sammlung eingehen. Ich hatte ja schon kurz erwähnt, bestimmte Bereiche, Robotik, Netztechnologien und Smart Devices sind sozusagen schon ausgewählt als Bereiche, die weiterentwickelt werden sollen. Aber hier und in allen Bereichen der Sammlung soll der Alltagsbezug und der Nutzungskontext der Objekte im Vordergrund stehen. Denn meines Erachtens kann die Geschichte des Computings nur dann von den Besucher und Besucherinnen als relevant wahrgenommen werden, wenn der Bezug zu ihrem Alltag klar und deutlich herausgestellt werden kann. Und in diesem Zusammenhang ist es uns halt sehr wichtig, auch den Nutzungskontext der Objekte zu kennen und Nutzungsgeschichten aufnehmen zu können, um dann, wenn man später die Objekte ausstellt, auch klar zu machen, welche Bedeutung hatte dieses Gerät, dieser Computer für den Vorbesitzer, die Vorbesitzerin. In diesem Zusammenhang der Nutzungsgeschichte von Computern ist es auch geplant, eine Arbeitssammlung aufzubauen hier im Haus mit funktionsfähigen Computern, wo eben Interessierte tatsächlich auch ausprobieren können, wie bestimmte historische Systeme funktioniert haben. Und in diesem Zusammenhang und auch sowieso für den gesamten Kontext der Sammlung hatte ich ja auch schon erwähnt, diese Infrastrukturen zur Langzeitarchivierung und Emulation von Software sind absolut elementar. Und zusätzlich zu diesen Sammlungsgruppen, die ich vorgestellt habe, die eher so ein bisschen technisch definiert sind, werden wir in den nächsten Jahren in stärker thematisch sammeln. So ein paar Schlagworte hatte ich hier jetzt auch noch genannt. Mensch-Maschine-Interaktion, künstliche Intelligenz, unterwegs, Kultur und Nachhaltigkeit, wobei Nachhaltigkeit stark bezogen ist auf Themen jetzt in dem Bereich Computertechnik, die Ressourcen und Elektroschrott zum Beispiel angeht. Und insgesamt ist es aber so, dass wir eigentlich nicht vorhaben, die Sammlung stark zu erweitern, weil unsere Depots voll sind und wir im Gegensatz zu privaten Sammlern auch nicht Sachen wieder verkaufen können und auch nicht uns sozusagen irgendwas verschrotten können, wenn wir kein Interesse mehr daran haben, sondern wir eben eine langfristige Verantwortung für die Objekte übernehmen, die in unsere Sammlung aufgenommen sind. Und natürlich ist es dann immer schwierig, eine Auswahl zu treffen. Man weiß, man kann es nicht bezogen auf die Vollständigkeit von Objektreihen machen, sondern die Entscheidung ist eben stark abhängig davon, wie viel Kontextmaterial gibt es, wie reichhaltig kann ich dieses Objekt dokumentieren und dann auch in 50 oder 100 Jahren wieder ausstellen. Und deswegen suchen wir eigentlich gezielt einzelne Objekte, die wir dann eben möglichst mit reichhaltigem Material hier in dem Sammlungsbereich dokumentieren und auch sowas wie Provenienzforschung dazu betreiben oder eine konservatorische Sicherung eben sicherstellen. Genau, so viel zu diesem Sammlungsbereich und die Informatiksammlung im Deutschen Technikmuseum. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.